Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey.
Hallo.
Ja? Bist du bereit für Körperfolge 3?
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das wird die schwammigste von allen Folgen.
Wahrscheinlich, weil wir aber auch schon 2 hinter uns haben.
Mm. Ja, vielleicht wird sie jetzt nochmal so richtig philosophisch.
Im Gegensatz zu sonst immer, wo wir immer so ganz auf dem Boden der pragmatischen Tatsachen uns bewegen.
Ja, manchmal ranten wir ja auch eher über so politische Fragen. Das ist immer einfach für mich tatsächlich, das Ranten über Kapitalismus und Patriarchat, das ist easy.
Da muss man nicht so viel nachdenken.
Ja, genau, das ist wieder schon alles klar.
Ja.
Ja. Der Titel für diese Folge soll sein, den Körper betäuben.
Mhm.
Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, warum es gefährlich ist, Alkohol zu trinken und warum das für die Emotionen gefährlich ist.
Ja, weil ich glaube, die gesundheitlichen Schäden, kennen wir die nicht auch alle zu Genüge? Ich frage mich auch, ich habe früher immer, ich habe manchmal versucht, mich so selber abzuschrecken, mich in die Nüchternheit zu erschrecken und habe mir dann so durchgelesen, was Alkohol alles machen kann und so.
Mhm.
Und es hat einfach nur gemacht, dass ich noch mehr trinken wollte.
Ja.
Es halt Stress auslöst.
Ist ja auch irgendwie das Prinzip mit diesen Warnhinweisen auf Zigaretten, mit diesen Warnbildern auf Zigaretten ist ja genau das Gleiche. Diese Schockbilder, das bringt überhaupt nichts. So.
Weil der Witz ist ja auch, und da sind wir eigentlich auch schon direkt mit einem Thema, dass wenn der Weg mit einem schlechten Gefühl umzugehen normalerweise ist, dass man es wegmachen will oder eben betäuben will, dann ist es natürlich so, dass wenn man schlechte Gefühle in sich auslöst, man dann das dann dazu führt, dass man es dann wegmachen und betäuben will.
Mhm.
So, da braucht man eigentlich echt nur eins und eins zusammenzuzählen, um zu wissen, dass diese Abschreckungsmanöver wirklich nicht ziehen eigentlich.
Ja.
Oder hast du jemals dich irgendwie?
Nö. Auch überhaupt nicht. Aber ich meine, die Drogenpolitik in Deutschland ist ja auch, die zählen ja nicht eins und eins zusammen. Also es ist ja wirklich noch nie passiert. Das wäre ja mal was Neues, wenn da irgendjemand irgendwas zusammenzählen würde. Oh mein Gott.
Und schon sind wir mitten im politischen Rant.
Ja, das ist einfach. Okay. Ja, welches waren deine Lieblingsbetäubungsgründe?
Also ich denke mal, Wut, worüber wir auch in der Wutfolge gesprochen haben, war definitiv eins, dass ich das Gefühl hatte, die Welt hat mir Unrecht getan und ich bin hilflos, also hilflose Wut, glaube ich, würde ich, um das nochmal so zu spezifizieren und nicht einfach nur das zu wiederholen, was ich in der Wutfolge erzählt habe. hilflose Wut oder Wut, die eben ich als hilflos für mich betrachtet. Also ich mir erzählt habe, dass ich hilflos bin. Das und ich glaube auch ganz generell Spannungen. Mhm. Zwischenmenschliche Spannungen auch. Und das ist mir jetzt erst klar geworden, vor gar nicht allzu langer Zeit, ehrlich gesagt, dass ich so krass sensibel bin für die Gefühle von anderen Menschen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich aufhöre und die anderen anfangen, weil ich so durchlässig bin, wenn jemand mit einer Stimmung in den Raum kommt. Ich fühle das sofort und vergesse, wo ich bin und wer ich bin. Mhm. Und ich weiß noch, dieser Moment, als wir in Portugal auf dem Berg standen und ich habe einfach nur so in diese leeren Berge reingefühlt. Und es war so angenehm, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so voll bei mir, weil ich nicht fühle, was gerade andere Leute auch, also ja, ich bin so unabhängig von den Gefühlen anderer. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich so ein Bedürfnis habe, oft und viel alleine zu sein. Weshalb ich auch sehr, sehr gerne alleine bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht richtig zur Ruhe kommen, weil andere Leute mit ihren Gefühlen immer sofort in mir drin sind.
Hm.
So. Und das war sicherlich ein Grund. Und der dritte war letztendlich aber meine Gedanken auch zu sedieren. Also das war ein Aha-Moment, als ich zum ersten oder zweiten Mal Ritalin genommen habe, dass so eine Ruhe eingekehrt ist und ich zum ersten Mal auch verstanden habe, fuck, ich glaube, deshalb habe ich getrunken.
Mhm.
Auch. Also natürlich sind die Gründe immer vielfältig, aber dieses Ruhe im Kopf herzustellen, weil so viel los ist und alles auf mich einprasselt und ich keine ordentlichen Filterfunktionen habe.
Mhm.
Das waren, glaube ich, also und dann diese Anstrengung, die daraus resultiert, das wegzumachen. Das waren, glaube ich, meine Top 3 Gründe, warum ich alkoholabhängig geworden bin.
Geil.
Ja.
Ja.
Und aha, bei dir?
Also das mit den Gedanken habe ich auch gehabt. Also Ruhe im Kopf herstellen, aber speziell auch, das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden, ich habe getrunken in sozialen Situationen, um mich selber dümmer zu machen. Und es klingt jetzt total schrecklich und furchtbar, aber ich habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin schlauer als irgendjemand, den ich auf einer Party treffe zum Beispiel, und der labert mich voll von, keine Ahnung, irgendeinem Thema, was mich nicht interessiert, irgendwas Profanes oder Langweiliges oder so, dann leide ich richtig, weil ich immer, also bei mir geht es dann so ab, ich denke, ich weiß schon, wie dieser Satz jetzt zu Ende geht. Ich weiß schon, was du als nächstes sagen wirst und ich fühle mich deswegen schlauer als du. Und dann hasse ich mich dafür im gleichen Moment, weil ich denke, fuck, du bist so arrogant. Kannst du nicht einfach mal zuhören? Und ich habe das ganz oft gemacht, um mich auf Partys auf so ein etwas dümmeres Level zu trinken, um nicht darunter zu leiden, unter dieser Idee, dass ich das Gefühl habe, die Leute sprechen nur in Plattitüden.
Mhm.
Also um mich langsamer zu machen, um mich nicht zu langweilen, um mich intellektuell nicht unterfordert zu fühlen. Das war ein Grund. Und dann habe ich auch, das ist mir jetzt klar geworden, als ich über
über die Liebesbeziehung mit dem Russen geschrieben habe, oder das mache ich gerade, habe ich verstanden, diesen Zusammenhang zwischen diesem Cool-Girl-Komplex und dem Alkohol. Ich war total besessen von diesem Mann und ich habe aber richtig hart gearbeitet, um dem und mir selber zu verkaufen, dass ich mich nicht für ihn interessiere. Weil ich dachte, der interessiert sich nur so lange für dich, wie er dir egal ist. Also solange ich indifferent bin, bin ich cool und krieg, was ich will. Aber in dem Moment, wo ich mich verliebe, kann der Typ alles mit dir machen, der verarscht dich dann und dann wirst du verletzt. Und diese Indifferenz herzustellen, dieses so, pff, mir ist sowieso alles scheißegal und wenn ich heute nicht mit dir schlafe, dann schlafe ich halt mit irgendjemand anders, da hilft der Alkohol sehr. So, also diese einfach die auch die Liebesgefühle zu unterdrücken, so, und diese Indifferenz herzustellen, in dem Sinne halt Betäubung, dass ich das angenehm fand, wenn mir Sachen egal waren, weil ich mich dann sicher gefühlt habe. Ja, und ich glaube, ich habe nur Top 2 und nicht Top 3. Ich meine, natürlich habe ich auch Wut unterdrückt, klar. Aber das ist ja so ähnlich, ne? Das ist ja auch so eine Art Indifferenz herstellen.
Ja, aber ist es nicht alle, geht es nicht bei den ganz vielen Sachen darum, Indifferenz herzustellen? Also die Zone des Spaßhabens ist ja, ich wollte gerade sagen, man hat sie dann irgendwann in der Abhängigkeit quasi überschritten. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, dass die Art des Spaßes, den man betrunken hat, ist ja auch eine Art indifferenter Spaß. Mhm. Also ich muss ja nur hier sonntagmorgens über die Brücke um die Ecke fahren und alle Mülleimer quillen über, alles liegt voller Scherben, überall stehen die Flaschen, die ganze Brücke ist voller Kippen und morgens fahren da natürlich auch die Kinder, die kleinen Kinder mit ihren Dreirädern drüber und laufen die Hunde lang und die Leute, die da sitzen und trinken, sind genauso, wohnen hier genauso, also nee, natürlich nicht alle, aber ganz viele wohnen hier und man fragt sich so, hä? Das ist so wie sein eigenes Auto anzuzünden. Und diese Art der Achtlosigkeit, sich selbst als Spaß zu verkaufen, das ist für mich inzwischen so ein wesentliches Element von diesem Alkoholspaß, wenn ich das von außen betrachte und wenn ich auch mich selber betrachte, als ich betrunken war, dann ist es oft gekennzeichnet von Achtlosigkeit. Also von Kurzfristigkeit natürlich auch, immer Kurzfristigkeit, eben nicht die langfristig die Gefühle im Blick zu haben oder die, ob ich jemanden vielleicht mit einem Verhalten verletze, sondern Freiheit in der Achtlosigkeit zu finden, weil mir sonst immer alles viel zu wichtig ist.
Ja.
Und ich das als belastend empfinde. Es gibt sicherlich Menschen, die anders Spaß haben, wenn sie trinken. Vielleicht ist es aber auch ein guter Indikator dafür, ob jemand ein Problem damit entwickelt, wenn das eine wichtige Funktion ist, achtlosig werden zu können, drauf zu scheißen. Boah, dann isst man halt den Burger, obwohl man eigentlich auf Diät ist oder so. Oder obwohl man eigentlich auf seine Ernährung achten möchte. Dann wirft man halt den Müll bei jemand anderem in den Fahrradkorb. Dann wirft man halt die Flasche auf den Boden. Dann lässt man halt den Weinfleck im Teppich. Dann zieht man eine Leine auf dem Disco-Klo, keine Ahnung, okay, das ist jetzt so voll weit außerhalb meiner Lebenswelt. Das klingt halt so wie so eine Mutter, die sofort die Kinder vor Drogen warnt. Ja, und wenn ihr dann eure Marihuana-Zigarette keine Erfahrung mit Lines ziehen auf dem Disco-Klo. Aber
ja, bei uns war die nächste Stufe Lines ziehen direkt an der Bar und das dann noch nicht mal irgendwie komisch finden. Mhm. Das war bei uns die Eskalationsstufe dann irgendwann. Ja, da sind wir ja auch wieder beim Zynismus, ne? Wir haben da ja in der Zynismus-Folge auch drüber geredet, dass es einfach erstrebenswert ist, wenn dir alles scheißegal ist, weil die Welt ist sowieso verloren und wenn du das nicht blickst, dann hast du gar nichts verstanden. Das spielt da ja auch mit rein, ne? Ja. Mhm. Ja, ich habe mir selber auch Achtlosigkeit immer als Stärke verkauft. Und ich meine, das ist auch eins meiner Grundprobleme. Das mache ich ja immer noch irgendwie. So, dass wenn mir was wichtig ist, dann habe ich sofort das Gefühl, oh Gott, du bist schwach. Bloß nichts wichtig finden, bloß nicht emotional sein wegen irgendwas. Das macht dich angreifbar. Ja, das war auch eine sehr große Triebfeder auf jeden Fall. Und ja, dieses Cool-Girl-Ding, boah, ich glaube, das war es tatsächlich, was mich fast umgebracht hätte. Dieses Cool-Girl-Ding, dieses Ideal von mir ist alles scheißegal, weil ich bin so cool. In meinen 20ern habe ich da ja zusammen mit meiner damaligen Mitbewohnerin ziemlich einen Lifestyle draus gemacht, promiskuitiv zu sein und die Männer einfach so zu konsumieren, wie so Partydrogen. Und sie alle haben können. Und aber sie können einen, also keiner von denen konnte uns erreichen, sondern wir waren zu cool, wir waren nicht verknallt, wir wollten Sex. Und es war für mich richtig hart, also eine richtig harte Lektion, mir selbst einzugestehen, dass ich Sex und Liebe brauche, also in Kombination. Dass ich Sex mit Gefühlen besser finde als ohne. So, das war für mich so richtig schlimm, das mir einzugestehen. Das hat Jahre gedauert, dieses Selbstbild loszulassen von so, ich gehe raus und hab recreational Sex, so, weil ich da gerade Bock drauf hat mit irgendwelchen fremden Leuten. So. Und das, also ich persönlich kann das nicht mehr ohne Alkohol. Das ging nur mit Trinken. Weil ich halt alles mitnehmen muss, so Seele, Körper, Geist, das muss alles mit, so. Und wenn man in irgendeinem Club einen fremden Typen aufreißt, dann, die Seele will das selten. So. Und der Körper ja irgendwie auch nicht. Also es ist halt alles nur betäubt, so richtig möglich. So, weil es soll nicht so sein, es ist nicht natürlich. Diese ganzen Intimitätsstufen zu überspringen und gleich zum Sex überzugehen, das ist, ich glaube, das ist nicht, ich weiß nicht. Ich finde, in meinen Ohren klingt das, was ich jetzt sage, immer noch irgendwie naiv und girly-mäßig. Aber ich glaube, das ist nicht so gedacht.
Ja. Was hat dich dann an diesem Cool Girl so angezogen?
Na, die ist unverwundbar. Die ist halt nicht wie die anderen Mädchen. Die ist halt nicht dumm. Die ist nicht naiv. Und die ist nicht gefühlig einfach. Die ist nicht schwach.
Mhm.
Sondern die steht über den Dingen und auch über, natürlich steht sie gleichzeitig auch über allem, was das Patriarchat den Frauen so antut, ne? Weil sie ist ja so ähnlich wie der Mann. Also die gleicht den Männern ja eher als den anderen Frauen.
Und deswegen ist sie besser.
Und deswegen ist sie besser, weil das männliche Verhalten immer prestigeträchtiger ist. Und auch so Bindungsunfähigkeit zum Beispiel oder die Scharade von Bindungsunfähigkeit ist ja auch ein total männlich konnotierter Wert. So, und das zu sein, sozusagen zu sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf eine feste Beziehung, kannst schlafen, mit wem du willst. Ne. So, das ist ja das, was so Männern zugeschrieben wird, dass die halt nicht so gefühlsduselig werden. Und wenn ich es schaffe, das selber bei mir zu kultivieren, bin ich wie die Männer, aka besser als die Mädchen und unverwundbar von den Männern auch. Das ist so eine ganz perfide Taktik, weil man sich, also ich habe damals gedacht, so ich hätte das erfunden. Und, aber nein. Das ist,
und wer hat es erfunden?
Wer hat es erfunden? Irgendwas Patriarchales hat es erfunden. Also die Männer haben es erfunden. Ich meine natürlich nicht irgendwelche einzelnen Männer, aber die Männer, die sind ja auch die davon profitieren letztendlich.
Und weil die Frauenfiguren schreiben.
Ja, genau. Ne? Ja, genau.
An denen man sich orientieren kann.
Ja, weil letztendlich geht es ja immer darum, eine Frau zu sein, der alles scheißegal ist und also auch, mit der man alles machen kann. So, du hast keine Bedürfnisse, du hast keine Ansprüche und du findest alles okay, was der Typ mit dir macht, weil du bist halt cool.
Mhm.
Und plus, du bist halt die ganze Zeit ready to go. Also du bist die ganze Zeit, hast Bock auf Sex und zierst dich halt nicht, was das betrifft. Und das ist natürlich der Traum. Da gibt's ja diesen ganz berühmten, dieser Cool-Girl-Monolog.
In Gone Girl?
In Gone Girl, genau. Hast du das gelesen?
Ja, ich habe den Film nur gesehen.
Ich habe das tatsächlich gelesen, zufällig. Ich weiß es noch genau, wie ich Ich war bei meiner Mutter zu Hause krank irgendwie. Ich hatte irgendwie eine Erkältung und habe mir das erstbeste Buch gegriffen, was da im Regal stand. Das war Gone Girl. Und als ich diesen Cool Girl Monolog, diese Passage, das ist eine Seite, gelesen habe, es war wirklich der Wiedererkennungseffekt, war so krass. Ich dachte so, Gott, fucking hell, das habe ich jahrelang gemacht. Jahrelang habe ich diese Schauspielerei gemacht. Dieses so, oh, ich finde Burgeressen total geil und bindungslosen Sex und irgendwie saufen und Mädchen sind doof und ich trinke lieber mit den Jungs Bier und ich bin auch eher mit Jungs befreundet, weil Frauen sind doof und so weiter. Das ist mir echt, also das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist so, mein Gott, wie krass. Ja, und das ist erfunden von Männern für Männer. Damit die Frauen denen nicht auf den Sack gehen mit ihren Gefühlen.
Ja, und warum ist das gefährlich?
Also das war für mich gefährlich, weil das einfach eine Lüge ist. Also es stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass mir alles scheißegal ist. Und ich tue mir selbst Gewalt an, wenn ich mich dazu zwinge, alles scheißegal zu finden. Ich meine, klar, wenn ich trinken muss, um irgendeine Situation auszuhalten, weil die gegen meine Natur geht, das ist ja Gewalt. Das ist ja Gewalt an mir selbst. Und diese Seiten an mir abzulehnen, das Emotionale und das Bindungswillige und so und dieses Weiche und Schwache, das ist ja Gewalt. Und du bist ja, also dann in dem Moment bist du ja schutzlos, weil du halt dann keine Grenzen ziehst.
Es ist auch, also ich glaube, weshalb Alkohol trinken gefährlich ist, ist ja auch, dass man, wenn man nüchtern ist und eine Situation schwierig findet, dass man selber nicht schwierig sein möchte. Also man möchte keine Umstände machen. Man will nicht, dass die anderen sich nach einem richten müssen vielleicht oder so. Also sagen wir mal einfach irgendeine Situation, keine Ahnung, man ist zu dritt unterwegs und dann sagt jemand, hey, lass uns doch noch zu meinem Kumpel gehen und so. Und man kommt da an und hat das Gefühl, es ist ein mega schräger Vibe hier, die Kumpels von diesem Kumpel, die sind irgendwie komisch und man kriegt irgendwie einfach nur ein schlechtes Gefühl und denkt sich so, oh, also hier will ich eigentlich nicht sein. So. Und wenn man gut mit sich wäre, würde man sagen, okay, ich gehe jetzt. Schlimm ist es natürlich, wenn man dann abhängig ist in einer Situation, weil man zum Beispiel mit jemandem zusammen nach Hause fahren muss oder mit jemandem übernachtet oder so. Das kommt ja auch dann vermehrt vor, dass man in Abhängigkeiten ist. Und dann bleibt man da vielleicht. Ja. Und es gibt ein paar Situationen schon auch so in meinem Leben, wo ich einfach so, ich hatte einfach echt ein richtig schlechtes Bauchgefühl und dachte so, irgendwas an diesem Typen zum Beispiel, also es ist eigentlich immer Männer, aber das irgendwas an diesem Typen ist nicht okay. Irgendwas ist komisch an dem. Und es war so oft, hat sich das als richtig herausgestellt. Und ich habe aber versucht, gegen diesen Instinkt anzutrinken.
Mhm. Ja.
So. Und dem dann doch noch irgendwie eine Chance zu geben oder so. Oder auch zu sagen, ah, ich will ja auch keinen vorschnell verurteilen und so. Und da kommt eben wieder diese Achtlosigkeit ins Spiel, dass man eben auch dann auf solche Red Flags vielleicht auch nicht mehr achtet. So, und die sind dann plötzlich auch egal. Also gefährliche Vibes, die irgendwie von jemandem ausgehen, sind auch egal. Mhm. Und das ist gefährlich.
Ja, das ist super gefährlich.
Das ist wirklich sehr gefährlich.
Ich meine, das spielt ja auch eine riesige Rolle bei sexualisierter Gewalt. Also wenn immer alle so von Roofies reden, von Date-Rape-Drugs. Hallo, ich meine, Alkohol ist Nummer eins, Date-Rape-Drug. Wo ich überall schon nicht hingegangen wäre ohne Drinks. Ernsthaft, ich habe so viele krasse Geschichten erlebt in meiner Zeit, in der Barzeit, wo ich mit so einfach fremden Typen in irgendwelche fremden Wohnungen gegangen bin und so. Und wo du auch, wo ich schon gar kein Bauchgefühl mehr haben konnte, schon am Anfang nicht, so weil das schon tot war. So, und ich meine, wir sind ja total konditioniert darauf, unser Bauchgefühl auch zu missachten, weil der Kopf ist ja immer King irgendwie und weiß alles besser. Aber wenn man trinkt, dann hat man ja das Bauchgefühl schon mal oftmals gar nicht so richtig. Also das ist ja dann auch schon stillgelegt so. Und
das ist ja sowieso ständig übel.
Ja, man weiß ja auch gar nicht, also weiß ja gar nicht irgendwie, also ich wusste überhaupt nicht, was ein Gefühl ist. Ich konnte ja nicht mal unterscheiden zwischen Traurigkeit und Wut. Also ich war irgendwann völlig, völlig orientierungslos, was das betrifft. Und jetzt ist es so, ich weiß, also was du vorhin gesagt hast mit dem Vibe, mit den Gefühlen von anderen Leuten, die zu lesen und so. Ich glaube, das ist der Normalzustand. Ich glaube, das ist, so sind wir gemacht. Und ich glaube, wir haben das alle, so dass wir Räume lesen können, dass wir Menschen, dass wir Stimmungen aufnehmen können und so. Ich glaube, das ist ganz normal. Und dem kann man eigentlich auch immer vertrauen. Also ich gehe da mittlerweile total 100% mit, wenn mir mein Bauchgefühl irgendwas sagt. Und ich vertraue dem mittlerweile wirklich total.
Ich finde es so interessant, weil wir ja über Körper sprechen und es halt als ein Bauchgefühl benennen. Ne? Also das ist ja wirklich dieses, es ist ja, ganz viele Gefühle haben eben diese körperliche Komponente. Mhm. Und die findet so wenig Beachtung.
Mhm.
Und die sagt uns aber so viel, eben weil der Körper ja unsere Schnittstelle zur Welt ist.
Mhm.
Ich habe darüber nachgedacht, weil ich das manchmal wirklich als sehr belastend empfinde, wenn ich die Gefühle anderer Leute fühle. Wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht meins, aber ich bin jetzt hier trotzdem mitten in diesem Gefühlschaos drin und es macht mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen fertig, dass ich angefangen habe, das erstmal als eine Information wahrzunehmen.
Mhm.
Also weniger als ein, oh mein Gott, ich muss jetzt damit irgendwas machen oder so. Sondern eben, okay, mein Körper gibt mir eine Information, wenn er angespannt ist. Wenn ich merke, jemand anders ist angespannt und ich bin deshalb angespannt, so zum Beispiel. Und das hat mir irgendwie bis jetzt ganz gut geholfen, das erstmal ein bisschen wertneutraler zu betrachten und eben ja nicht sofort damit was machen zu müssen. Weil es war in letzter Zeit viel Thema bei mir, auch so mit Abgrenzen und also dass ich selber in einem Raum stehen kann und bei mir bleiben kann, ohne bei allen anderen zu sein und alle anderen Gefühle sozusagen so auf mich einströmen können. So, das habe ich in letzter Zeit als sehr belastend empfunden und bin da irgendwie gerade auch noch so dran, das zu bearbeiten. Aber ja, das sind irgendwie ganz, ganz körperliche Sachen.
Ja, und eigentlich ist es voll toll. Eigentlich ist es mega geil, dass wir so feine Sensoren sind, die ständig in Kontakt sind mit der Außenwelt und mit allen anderen. Das ist ja eigentlich voll schön. Eigentlich ist es total toll, dass man auf so vielen Ebenen kommunizieren kann. Weil wir werden ja auch von Kindheit an gegaslightet, was das betrifft. Ne? Also das ist ja eigentlich das, was uns ausgetrieben wird von früher Kindheit an. Das ist das, was wir wahrnehmen sozusagen bei den Erwachsenen, was da abgeht, dass es ständig uns gespiegelt wird, nee, das ist gar nicht so.
Stimmt.
Weil wir da nicht reif genug für sind, weil wir das nicht verstehen. Deswegen ich meine, im Grunde geht es um Schutz. Ne? Die Erwachsenen wollen einen schützen. Wenn man als Kind irgendwas, also wenn zum Beispiel halt sich die Eltern trennen und so, dann wird halt ganz, ganz viel gelogen. So, und es werden halt Fakten sozusagen verschleiert, mit der Prämisse, die Kinder zu schützen. Aber die Kinder wissen immer, was abgeht. Kinder wissen auch immer, wenn jemand in einem veränderten Bewusstseinszustand ist. Zum Beispiel Kinder haben so krassen Radar für Craziness, für Betrunkenheit. Und aber natürlich ganz oft wird dir dann als Kind gesagt, nee, das stimmt nicht, was du wahrnimmst. Und dann lernen wir sozusagen, dass wir dem nicht vertrauen können. Und das ist echt doof. Also das ist auch eine Form von Gewalt irgendwie.
Wie waren das, dass deine Eltern noch zusammen waren? Warst du da schon alt genug, dass du dich so dran erinnerst noch an so, also wie das quasi war, als dein Vater noch mit euch zusammengelebt hat? Weil ich mich gerade gefragt habe, ob deine Mutter oder ob quasi deine Eltern haben, ob die dich gegaslightet haben in Bezug auf Trunkenheit auch?
Ja, klar. Alle Eltern machen das, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass irgendwelche Eltern mit einem 6-jährigen oder 7- oder 8-jährigen Kind offen sind und reden wie mit einem Erwachsenen, wenn es um solche Themen geht. Ich glaube, alle machen das. Und ich habe, also ich persönlich habe, ich habe keine Erinnerung an meine frühere Kindheit. Und ich habe tatsächlich auch vielleicht 2 oder 3 Erinnerungen, konkrete Erinnerungen an meinen Vater vor der Trennung. Der ist in meiner Erinnerung nicht, der kommt da drin nicht vor. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass ich da was verdränge. Oder ob es wirklich war, dass er so wenig da war. Also meine Mutter meinte, der war halt auch sehr wenig da einfach. Aber ich habe wirklich erstaunlich wenige Erinnerungen. Und aber veränderte Bewusstseinszustände habe ich bei ihm immer sofort. Also ich habe das natürlich alles immer gecheckt. Ich habe nur keine Wörter dafür gelernt. Ich wusste nicht, was es ist. Ich wusste halt nur, dass irgendwas schräg ist. Aber nicht, was es ist oder was es bedeutet oder woher es kommt. Das kam viel später.
Ich kriege auch manchmal echt so einen Schauer, wenn ich, keine Ahnung, ich habe letztens, weiß ich nicht, so einen Vater, der mit seinem kleinen Kind, also in irgendeiner, in so einem Anhängerwagen, Dingsbums, irgendwie über die Straße, und der hatte irgendwie ein Bier in der Hand und es war halt, was weiß ich, kurz nach 4 oder so, oder irgendwie im Café, wo ein Paar mit auch einem kleinen Kind saßen und irgendwie eher Bier, sie Wein und getrunken haben und so. Und alles total, also sieht alles total gut situiert aus, ist ja auch irgendwie im Café-Kontext und so, aber es ist zu so einer Uhrzeit und in so einem Kontext mit so einem Kind am Tisch, dass ich irgendwie, ja, ich krieg da körperlich, irgendwie jagt es mir dann so Schauer den Rücken runter.
Ja.
Weil ich das immer sofort in einen größeren Kontext einbette von, okay, das, wenn man kurz nach 4 im Café mit seinem Kind jeder Alkohol, also die Erwachsenen Alkohol trinken, dann ist das eine Normalität, dann, weißt du, so, und dann geht so mein Film los und ich finde es total schwierig, überhaupt noch so irgendwo hinzugehen ohne den Konsum von anderen Leuten. Also ich mache das ja alles mit mir selber aus, so, ne? Aber ich merke einfach, dass da mein Radar irgendwie echt anders geworden ist.
Ja, bei mir ist es genauso. Ich kann mir das auch nicht angucken.
Aber was ich jetzt irgendwie schön finde, ohne diese Abgedämpftheit, das ist ja auch voll der Wert, das wieder zu spüren, ne? Also wie das Leben ohne diese ständige Betäubung irgendwie ist. Und ich finde, man merkt doch erst, wie sehr diese Betäubung auch nachwirkt in einem Zustand, also wenn man eigentlich wieder nüchtern ist. So, und also das fand ich zum Beispiel auch bei diesem Film, Der Rausch, ne? Das fand ich jetzt so, wenn wir jetzt da in der Form drüber reden, dass es mir schon vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, wie betäubend das eigentlich ist.
Das ist auch das Einzige, was ich manchmal vermisse, wenn ich Trinken vermisse. Also dieser Aspekt daran ist das Einzige, was ich manchmal attraktiv finde. Also nicht, dass ich deswegen danach handeln würde oder so, da bin ich weit von entfernt. Ich vermisse nicht die aktivierende Wirkung, ich vermisse nicht den Geschmack, ich vermisse nicht die Wärme oder so. Ich vermisse tatsächlich manchmal einfach tauber zu sein und weniger mitzukriegen. Und einfach diesen Schalter umzulegen und nicht mehr so viel mitzukriegen von der Welt. Das vermisse ich manchmal. Also auf so eine abstrakte Art. Ich denke da nicht, ich vermisse Wein. Ja. Ich denke mir dann eher so, ich vermisse die einfache Betäubung. Aber die meiste Zeit über sehe ich das schon als extrem positiv, als wert, so viel zu fühlen. Ich finde das schon eigentlich die meiste Zeit über richtig toll. Und ich denke mir auch immer, wenn man das richtig nutzt, so diese Informationen, die man überall kriegt, dann ist man ja auch irgendwann so übernatürlich. Also man ist dann ja so ein krasses Medium irgendwie für alles Mögliche. Also was auch im Nachhinein mit dieser, also jetzt auch wieder meine Trennung, auch wieder so ein Beispiel, hätte ich da immer 100%ig auf mein Bauchgefühl gehört in dieser Zeit, in diesem ganzen Jahr, was hätte ich da alles krasses wissen können, so. Also ich habe dann so diese Fantasie, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt wirklich 100%ig darauf vertrauen würde, was meine Intuition mir sagt, dann wäre ich, glaube ich, ein richtig krasses Medium. Aber ich intellektualisiere das natürlich auch immer alles sofort.
Ja, und naja, danach zu handeln ist ja dann auch das Schwierige, ne? Weil ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich zum Beispiel das Gefühl hatte, krass, ich muss mich trennen. Und ich hatte so ein ganz tiefes, also so ein Ball von Anxiety, der hat sich wirklich angefühlt wie so ein Ball bei dem Gedanken, zusammen zu bleiben. Und ich hatte das Gefühl, wow, das ist einfach die klarste Antwort, die ich haben kann, ist, ich muss mich trennen. Habe ich es gemacht? Nein.
Ich hatte genau das gleiche Ding an Weihnachten. Ein halbes Jahr vor der Trennung hatte ich genau das gleiche Ding. Es war nicht so, zusammenbleiben macht ein schlechtes Gefühl, sondern es war das Gegenteil. Es war dieses, plötzlich hat sich so ein Fenster geöffnet und ich hatte das Gefühl, sich trennen, wie frei sich das anfühlen würde, wie gut sich das anfühlen würde, wie richtig das wäre. Und habe ich auch nicht gemacht.
Ja, und auch irgendwie jemandem die Meinung sagen oder so. Das ist ganz interessant, weil wir ja auch quasi so ein bisschen unsere Wut gerade beobachten. Ne? Das passt ja vielleicht auch ganz gut. Dass ich zum Beispiel heute stand ich, also das ist so ein Kaffee, ich war noch kurz mit einer Freundin eine Limo trinken und da muss man halt so zu so einem Fenster hingehen und sich da was bestellen. Und eine Frau, und da kam mir schon, mir kam halt die Fahne schon entgegen, als sie quasi hinter mir stand. Und man hat es ja einfach, alles an ihr war Alkohol irgendwie. Und ich meinte aber zu ihr, möchtest du nur kurz deine Gläser da wieder hinstellen, ne? Also willst du nur zurückgeben? Und sie meinte, ja, ja. Und hat sich dann so nah an mir vorbeigeschoben. Also ich bin zwar zur Seite, aber sie war irgendwie nah. Sie hat Gläser dahingestellt und hat zu der Bedienung, eigentlich wäre ich dran gewesen, hat aber zur Bedienung gerufen, 2 Tequila Sunrise. Und alles daran hat mich so abgestoßen. Das war halt auch wieder diese Achtlosigkeit, ne? Vielleicht hat sie mich nicht gehört, als ich gefragt habe, möchtest du es da nur hinstellen? Und hat gar nicht gecheckt, dass sie gesagt hat, ja, hat gar nicht mitgeschnitten, worauf sie sich gerade bezieht, hat einfach nur gesehen, ach cool, ich kann jetzt hier mein Ding machen. Und ich war in dem Moment, ich war so sauer und ich war so abgestoßen. Und ich habe kurz überlegt, ob ich zu ihrem Tisch hingehe und frage, ob sie das nicht verstanden hat, was ich zu ihr gesagt habe. Weil es mich wirklich manchmal völlig baff macht. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich irgendwann mal sehe, wie jemand Müll in den Fahrradkorb von jemandem macht, dann gehe ich zu dieser Person hin und frage, Jim, was ist gerade in dir vorgegangen? Was war der Prozess, der in dir abgelaufen ist, bevor du deinen fucking Müll in den Fahrradkorb von irgendeiner anderen Person gepackt hast? So, was, so, ja? Und ganz ehrlich, ich glaube, im Normalfall sind die Leute betrunken.
Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass oft Alkohol eine Rolle spielt, ja, leider.
Ja, aber da hatte ich irgendwie so ein Gefühl von, oh, diese Frau hat mir gerade Unrecht getan, sozusagen. Mhm. Also diese Frau da mit dem Tequila Sunrise. Und ich weiß nicht, was mache ich dann damit? Gehe ich dann zu der hin und sage, was soll denn das?
Bringt halt nichts, ne? Also vielleicht erleichtert es sich selbst. Also vielleicht hast du dann das Gefühl von Abschluss, also dass du dich abreagierst sozusagen. Das kann ja hilfreich sein. In dem Fall würde ich auch sagen, machen. Für die hat das natürlich keinen Effekt. Die ist dann wahrscheinlich angepisst und findet dich doof und beschimpft dich vielleicht sogar oder findet dich total nervig, weil du kannst du nicht mal ein bisschen lockerer sein und so. Nee, das ist ja dann
auch mal so cool wie ich mit meinen...
Ja, cool.
Weiß ich nicht, wie viel Promille.
Ja, genau.
Aber genau, und das ist, ich frage mich dann sozusagen, will ich das dann nicht machen, weil ich Angst habe, eine Szene zu machen, weil ich das übertrieben finde, weil ich mir denke, ach komm, jetzt meine Gefühle muss ich doch anderen Leuten nicht aufdrücken. Weißt du, so. Und das ist ja genau letztendlich dieses Problem. Also ich hatte da jetzt nicht ein tiefes, klares Bauchgefühl von wegen, ich muss zu dieser Frau hingehen und ihr meine Meinung sagen. Aber dieses Gefühl von, irgendwie wurde mir Unrecht getan und ich ärgere mich darüber und ich behandle das aber mit mir selbst. Und wenn ich das nicht mal bei fremden Leuten kann, bei denen das richtig scheißegal ist, was sie von mir denken, wie soll ich denn das bei Leuten können, die mir was bedeuten?
Ja, Keine Ahnung.
Wie ist denn das für dich? Weil du findest doch, dass Gefühle und was bedeuten, dass das eine Schwäche ist. Ist das für dich dann einfacher?
Ich finde das nicht. Das muss ich jetzt klarstellen. Ich finde das gar nicht. Intellektuell finde ich das gar nicht. Das ist nur immer mein Ding. Ne? Also meine.
Dein Bauchgefühl?
Nein, Neurose. Wie war die Frage?
Ob das einfacher für dich ist als für mich? Kannst du nicht beurteilen, weil du weißt nicht, wie schwierig es für mich ist, Leuten die Meinung zu sagen.
Also ich bin bei Fremden, die, also so eine Situation, wie du jetzt eben geschildert hast, wenn einer in einer Schlange irgendwie cuttet oder rücksichtslos auf der Straße ist oder so, bin ich mittlerweile richtig rigoros. Also dem mache ich immer sofort eine Szene. Da habe ich überhaupt gar keine Hemmungen. Ich habe neulich gerade erst vor 2 Tagen oder so, war ich laufen im Park und da ist so ein Weg, der ist halt für Fußgänger und Fahrradfahrer und die Fahrradfahrer fahren da halt wie Besessene teilweise, also richtig, richtig krass schnell und die fahren halt zur Arbeit in ihren auch so, weißt du, so ernsthafte Fahrradfahrer, die dann auch so Fahrradklamotten anhaben und meinen, sie müssen jetzt hier irgendwie auf 130 km/h kommen oder keine Ahnung. Und einer von denen, natürlich ein Mann, ein weißer Mann, mittelalt, ist so auf mich zugerast. So. Also ich kam halt ihm entgegen, er ist auf mich zugerast und man hat gemerkt, während er auf mich zufuhr, der erwartet, dass ich zur Seite springe. Das hat er erwartet, das habe ich sofort gesehen, Bauchgefühl. So, ich wusste, alles klar, dem soll ich jetzt aus dem Weg gehen, weil der hat's eilig. Habe ich nicht gemacht. Und dann musste er halt irgendwie hart bremsen und so und hat mich es angepisst angeguckt, so von wegen, wieso gehst du nicht zur Seite? Und dem habe ich richtig, also dem habe ich richtig die Meinung gesagt. So richtig krass, habe ich sofort gemacht.
Das finde ich gut. Was hast du zu dem gesagt?
Ich habe zu dem gesagt, das ist einfach hier ein fucking Fußgängerweg und du hast dich mir unterzuordnen und nicht ich dir. Ich werde keinen Schritt zur Seite gehen, habe ich zu dem gesagt. Und das Schöne in so einer Situation ist halt, du bist halt sofort die Wut los, ne? Die musst du nicht mitnehmen, du kannst sie einfach da lassen und der Typ in dem Moment 100% weiß ja nicht, was er dir entgegnen soll. In 100% der Fälle fährt er dann einfach irritiert weiter. Findet dich zwar scheiße, aber du hast es bei ihm gelassen, so. Und da habe ich gar kein Problem mit. Gar nicht mehr. Bei Leuten, die mir was bedeuten, passieren ja andere Sachen. Das ist ja, also jemand, der mir was bedeutet, der überfährt mich ja nicht fast auf der Straße. So. Das sind ja dann andere Sachen.
Das wäre mir aber auch beinahe mal passiert. der hat mir erst die Vorfahrt genommen und dann mich beinahe umgefahren und mir dann hinterher geschrien, ob mir jemand ins Gehirn geschissen hat.
Wow, okay.
Also mein Bekannter. Aber der hat das nicht gecheckt, dass er mich kennt.
Okay, und dann, also als es klar war, dass ihr euch kennt, was ist dann passiert?
Der ist weitergefahren dann.
Aber später dann? Aber der wusste das nach wie vor nicht. Also der hat es zu keinem Zeitpunkt, weiß der, dass er dich fast überfahren hätte.
Nee, weiß der, glaube ich, bis heute nicht. Aber wir haben uns danach auch nicht mehr so oft gesehen. Oder ich habe den jetzt auch nicht noch aufgesucht oder so.
Okay, krass.
Naja, ist auch egal. Total banale Geschichte. Erzähl bitte weiter davon.
Also Leuten irgendwas sagen, die mir was bedeuten, die sich komisch halten. Aber das fällt mir natürlich auch total schwer. Das ist irgendwie was anderes. Das ist eine andere Größenordnung, finde ich. Da bin ich einfach sehr viel sorgfältiger und vorsichtiger. So, ich check dann eher so 10-mal ab, ob das jetzt wirklich irgendwie berechtigt ist, dass ich sauer bin. Und ich checke auch, woran es vielleicht liegen könnte, dass die Person gerade komisch drauf ist oder so. Also da ziehe ich halt viel mehr so Filter ein, bevor ich reagiere. Mhm. Das ist was anderes, das ist ein anderes Game.
Also was bei mir auch immer so ein Punkt war, ist, dass ich, meine Anxiety war einfach, als ich getrunken habe, noch so extrem hoch. Also dieses ganze Gefühl von in Alarmbereitschaft zu sein, das war super krass und ich habe das gemerkt, wie das aus mir rausgeflossen ist, nach und nach. Also das hat sich wirklich angefühlt, als ob so ein bisschen, also als ich dann nüchtern geworden bin, so, ne, das hat sich wirklich angefühlt, als ob so ein bisschen so crazy, als ob ich so ein Stöpsel der Craziness irgendwie gezogen hätte oder so. Also ich war ja so super anxious in diesem Job. ich hatte immer Angst, zum Beispiel, wenn ich das E-Mail-Postfach aufmache oder so. Ne? Also morgens oder so, vielleicht nach einem Wochenende, am allerschlimmsten nach einem Urlaub, was da alles drin sein könnte und so, was ich alles verpasst habe, dringende E-Mails, die ich vergessen habe zu bearbeiten, jemand, der gesagt hat, ich hätte aber noch dieses und jenes schicken müssen und ich habe das und das in der Übergabe vergessen und so weiter und so fort. Mhm. Und das habe ich jetzt immer noch so ein bisschen, da kommt manchmal so ein Funke, aber es ist längst nicht mehr so schlimm. Es ist einfach nur so, ich registriere das und denke so, ach ja, das schon wieder. So, aber es ist halt nicht mehr mein Lebensgefühl. Und dadurch, dass es mein Lebensgefühl war, waren natürlich die Eskalationsstufen sowieso alle ein bisschen höher, niedriger. Also Dinge sind schneller sozusagen in mir eskaliert. Auch wenn der Impuls nicht so, eigentlich gar nicht so krass war oder so. Ja. Das ist ja auch was Alkohol macht. Also ich weiß gar nicht, wie das chemisch zusammenhängt, dass es irgendwie aufs Angstzentrum wirkt oder so. Aber diese ständige Reizung und natürlich auch, dass es krass schädlich ist für den Darm. Also die ganze Art, wie Nährstoffe verstoffwechselt werden, was wir so aufnehmen, damit unser Gehirn gut funktioniert, damit unser Körper gut funktioniert. Also, dass sowohl Nährstoffmangel als auch quasi ein ungesundes Mikrobiom, also diese ganzen Bakterien, die in unserem Darm leben, die dafür sorgen, dass Essen gut aufgespaltet wird und so, das ist ja alles kaputt.
Ja.
Also, naja, zumindest außer Balance.
Ja.
Und deswegen bin ich immer so total schnell halt gekippt und meistens, also dann eben in die Angst gekippt.
Mhm.
Und das ist sozusagen ja auch ein Prozess, den Körper, also zum eben auch den Darm oder auch dieses überreizte Nervensystem, nachdem man aufgehört hat zu trinken, dass das sich irgendwie halt beruhigen kann.
Mhm.
So, und wenn das erstmal ein bisschen runtergefahren ist, dann fahren auch die Gefühle ein Stück weit mit runter. Also natürlich gibt es diese Ausschläge und so oder gibt vielleicht Suchtdruck oder so, weil irgendwie das Hirn quasi das Equilibrium, also den Ausgleich, die Balance anstrebt und dann eben manchmal so ein bisschen in die falsche Richtung reguliert oder so. Keine Ahnung, so stelle ich mir das zumindest vor, wie irgendwie vielleicht so kleine Mainzelmännchen, die die ganze Zeit versuchen, irgendwie diese Waage wieder so ins Lot zu bringen. Und dann wirft jemand mal irgendwie was drauf, weil er denkt, es braucht es jetzt. Und dann schreit aber die andere Seite, was, nein, das war viel zu viel Euphorie. Und dann schreit die andere Seite, nein, jetzt müssen wir aber gegensteuern mit, keine Ahnung. Und dann hat man halt ein bisschen irgendwie dieses Hin und Her. Aber irgendwann
ja, Panik
pendelt
halt.
Es sich halt ein.
Mhm.
Ja.
Ja, man wird ja auch einfach resilienter. Also wenn der Körper nicht die ganze Zeit beschäftigt damit ist, irgendwelche Feuer zu löschen, also buchstäblich halt so Notsituationen auszugleichen, dann hat man ja auch Kapazitäten. Du hast ja Kapazitäten, du kannst ja dann irgendwie auch, es ist ja nicht so, dass man weniger Gefühle hat. Man kann einfach besser mit den Gefühlen klarkommen, weil die einen halt nicht mehr überfordern die ganze Zeit. Und wenn du in einem Notstrommodus die ganze Zeit bist, weil du noch Gift im Körper hast, dann kann dein Körper sich ja wirklich mit nichts anderem beschäftigen. Der kriegt ja nur noch das Allernötigste auf die Reihe. So, das ist ja klar. Insofern ist es, das ist mit den Gefühlen, also das hat mit den Gefühlen richtig, richtig viel zu tun. Geiles Schlusswort.
Ja, das waren doch ein super Fazit. Okay, also Alkohol, Körper, Gefühle, alles richtig viel miteinander zu tun.
Hat richtig viel damit zu tun.
Punkt.
Ja, naja, also ich würde sagen, das Nüchternwerden ist ein ganzheitlicher Prozess. Es betrifft nicht nur den Körper, es betrifft nicht nur den Kopf, es betrifft nicht nur die Seele, sondern all diese Elemente. Das ist alles zusammen gleichwertig wichtig und jedes davon wird davon berührt, vom Nüchternwerden und auch vom Trinken.
Ist deswegen das Logo von AA so eine Pyramide in einem Kreis?
Wahrscheinlich.
Wenn nicht, wär gut.
Ja, genau. Deswegen werdet nüchtern. Seid nüchtern.
Bist du jetzt eigentlich endlich zufrieden, als wir genug über Körper geredet haben? Dieser Zyklus Körper. Wir haben gar nicht über Zyklus geredet.
Oh Gott, ja stimmt, das hatte ich auch noch auf der Liste. Der Zyklus. Und wie krass ich das finde, wie abgefahren ich das finde, wie krass ich meinen Zyklus merke. Das ist vielleicht dann wirklich nochmal eine Folge. Wer weiß.
Ja. Aber erstmal haben wir diese eine Folge, die wir mal vergebens angefangen haben, zu Ende gebracht. Ja,
definitiv.
Die berühmte Folge. Ich frage mich, ob es die noch gibt. Ob man die vielleicht doch nochmal einfach, weil es interessant ist. Mhm. Vielleicht ist es interessant, vielleicht ist es auch einfach super langweilig, weil es einfach eine schlechte, langweilige halbe Stunde ist, oder 20 Minuten, die wir da reden, bis ich irgendwann sage, ich will das nicht mehr, ich habe das Gefühl, das bringt nichts.
Ich glaube nicht, dass es langweilig ist, weil ich meine, wenn es langweilig gewesen wäre, hättest du ja nicht so eine krasse Abwehrreaktion dagegen gehabt.
Ja, aber die hört man ja nicht unbedingt. Ja, aber ja, können wir ja mal gucken. Vielleicht höre ich sie noch mal rein. Ihr könnt ja mal sagen, ob euch das überhaupt interessiert. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne?
Genau. Cool.
Ja, alles klar. Gut.
Alright.
Dann mach's gut.
Ciao.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.